ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Einen schönen guten Morgen am letzten Dienstag im September 2023. Heute sprechen wir hier bei Wach und Wichtig über den gestrigen Wohnungsgipfel im Kanzleramt mit einer verantwortlichen SPD-Politikerin und mit Anke Mürre vom Tagesspiegel, die uns nämlich die Ergebnisse kommentiert. Wichtige Fußballtermine, einige Promi-Geburtstage und mehr gibt es von Marco Seifert und mir in unserer Tagesvorschau. Und wir beginnen jetzt mit einem Ereignis, was genau vor einem Jahr eine richtige Welle gemacht hat.
An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt. Die Ursache ist unklar. Es mehren sich aber Hinweise darauf, dass es sich um einen Sabotageakt handeln könnte.
Es sind Bilder der dänischen Streitkräfte, die vor einem Jahr um die Welt gehen. Sie zeigen einen Blasenteppich im Meer, nahe der Insel Bornholm. Ein Unfall gilt für viele schnell als unwahrscheinlich. Auch für den Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums für Geheimdienste, Konstantin von Notz von den Grünen.
Es ist so, dass man es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit einem staatlichen oder quasi staatlichen Akteur zu tun hat.
Spekulationen gibt es bis heute viele. Doch auch ein Jahr später ist nicht öffentlich bekannt, wer hinter dem Anschlag in rund 70 Metern Tiefe steckt.
Und wir sprechen jetzt mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums, mit Roderich Kiesewetter von der CDU. Guten Morgen, Herr Kiesewetter.
Guten Morgen, Herr Seifert und Herr Böttcher.
Guten Morgen.
Ein Jahr nach dem Anschlag gibt es kaum offizielle Ermittlungsergebnisse. Warum ist das so?
Nun, es hat mehrere Gründe. Zum einen muss sehr sauber ermittelt werden. Es verdichtet sich ja immer mehr, dass es sich um einen staatlichen Akteur handeln könnte. Aber man muss ja auch sehr vorsichtig sein mit Schuldzuweisungen. Aber was eben auch immer deutlicher wird, es verdichtet sich das Bild, dass sich bei dieser Operation um eine Operation unter falscher Flagge handeln könnte. Und deswegen muss da sehr sorgfältig ermittelt werden.
Ja, damit haben Sie mich natürlich herausgefordert mit der Aussage vorsichtig mit Schuldzuweisung. In Ihrem Ausschuss geht es ja nicht um strafrechtliche, sondern um politische Verantwortung für den Anschlag. Wer ist also Stand jetzt schuld?
Es geht schlichtweg darum, dass der Generalbundesanwalt ermitteln muss und dass wir aufpassen müssen, die Spekulationen nicht anzuheizen. Nun gab es am Anfang sehr viel Aussagen, dass das die Spuren in die Ukraine führen. Das erweist sich jetzt offensichtlich als die falsche Spur. Und da wir tatsächlich abwarten müssen, was der Generalbundesanwalt sagt, brauchen wir noch Zeit. Allerdings ist sehr spannend, dass in Deutschland ganz anders geframed wird als beispielsweise in Dänemark und Schweden. Wenn ich in Dänemark, Schweden oder auch in Finnland spreche, heißt es, alle Straßen führen nach Moskau, wenn man bei uns erheblich vorsichtiger ist. Also mir kommt es darauf an, dass sauber ermittelt wird und dass wir uns alle bewusst sind, dass unsere kritischen Infrastrukturen angegriffen wurden. Da hat jemand eine ganz böse Tat begangen. Und deshalb sollten wir hier wesentlich mehr in unsere kritischen Infrastrukturen investieren.
Jetzt klingen Sie hier auch sehr vorsichtig. Ich habe aber auch von Ihnen gelesen, dass Sie wiederholt die Informationspolitik der Bundesregierung als intransparent kritisiert haben. Und dann dachte ich mir, Sie als Oppositionspolitiker müssen aber auch nicht so sehr auf die diplomatische Tragweite des Vorfalls achten wie ein verantwortlicher Regierungspolitiker. Also es geht ja da unter Umständen um ein Kriegsverbrechen. Machen Sie es sich da mit Ihrer Kritik an der Regierung nicht ein bisschen einfach?
Nein, im Gegenteil, denn ich weise ja keine Schuld zu, aber ich mache schon sehr deutlich, dass die Bundesregierung den Spekulationen freien Raum lässt. Und inzwischen haben Medienentwicklungen wie T-Online oder auch RTL, Pro7 deutlich gemacht, dass immer mehr Spuren in Richtung Russland führen. Und das passt eben auch in diese Operation unter falscher Flagge. Jedenfalls Andromeda alleine erscheint, das ist dieses Schiff mit 16 Metern Länge, wo 6 Leute drauf gewesen sein sollen, erweist sich nicht als die heiße Spur. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie parlamentarische Kontrolle ermöglicht. Aber wir sind nicht auf Augenhöhe. Unsere parlamentarische Kontrolle bezieht sich auf das, was uns der Bundesnachrichtendienst sagt, aber nicht das, was andere Nachrichtendienste der Bundesregierung mitteilen und der Generalbundesanwalt. Insofern können wir unserer Kontrollpflicht nicht richtig nachkommen. Und das muss nachgebessert werden.
Machen wir es nochmal konkret. Die Washington Post hatte im Juni berichtet, europäische und amerikanische Geheimdienste wären über Anschlagspläne eines ukrainischen Kommandos informiert gewesen. Wie hätten Sie denn das als Bundesregierung verarbeitet?
Nun, damals haben ja die Dienste das als eine nicht sehr zuverlässige Information verarbeitet. Und das kann auch in der Quellenlage die Ursache darin haben, dass hier jemand bewusst falsche Informationen gestreut hat. Die Dienste damals haben sehr klar das als nicht relevant eingestuft. Und es ist eben auch wichtig, hat die Bundesregierung bzw. der Generalbundesanwalt Ermittlungsanfragen an die Ukraine, an Russland und auch an Polen gestellt. Denn Russland überwacht sämtliche Auslandsinfrastrukturen, das macht Rosgardia, über Satellit und Glasfaser. Und da interessiert mich schon, wie die Antwort, wenn die Bundesregierung oder der Generalbundesanwalt nachgefragt hat, wie dann die Antwort ausgefallen ist.
Heute Nachmittag um 17 Uhr werden neue Rechercheergebnisse von ARD, Süddeutscher Zeitung und der Zeit veröffentlicht. Wird es da nach Ihren Informationen neue Erkenntnisse geben? Was wissen Sie darüber bisher?
Nun, ich warte da auch ab. Ich möchte den Spekulationen nicht vorgreifen. Ich habe nur zwei ganz klare Konsequenzen. Erstens, warum ordnen Dänemark, Schweden und Finnland die bisherigen Erkenntnisse anders ein, also eher den Russlandbezug? Und zweitens, wie schützen wir unsere kritischen Infrastrukturen? Also eine Täterschaft der Ukraine scheint mir, um das sehr klar zu sagen, ausgeschlossen, weil die ihre Fähigkeiten 2014 mit der Besetzung der Krim verloren haben. Aber wer steckte dann dahinter? Und das muss man sehr sorgfältig ausarbeiten. Und wie schützen wir unsere kritischen Infrastrukturen in der nationalen Sicherheitsstrategie, ist da wenig zu lesen. Da haben wir noch deutlich mehr zu tun. Denn unabhängig davon, dass es zerstört ist, ist es ja auch ein Zeichen, wie verwundbar unsere kritischen Infrastrukturen sind. Und hier müssen wir auch als Parlamentarier darauf achten, dass die Bundesregierung hier deutlich mehr investiert und auch die Öffentlichkeit informiert, damit unsere Bevölkerung hier nicht auf Dauer beunruhigt ist.
Heute Nachmittag um 17 Uhr veröffentlichen ARD, Süddeutsche Zeitung und die Zeit die Ergebnisse einer mehrmonatigen Recherche zu den Hintergründen der Nord Stream-Anschläge. Darüber und über die Aufklärungsarbeit haben wir mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums gesprochen, mit Roderich Kiesewetter von der CDU. Vielen Dank, Herr Kiesewetter.
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Für Sie auch Dankeschön. Und die Fernsehdoku Tatort Ostsee, wer sprengte die Nord Stream Pipelines, läuft heute Abend um 21.45 Uhr und bis bereits ab 17 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar. 21.45 Uhr im Ersten.
Der Wohnungsbau in Deutschland steckt schon lange in der Krise. Es entstehen viel zu wenige neue Wohnungen. Die Branche klagt über steigende Zinsen, über zu viel Bürokratie und fehlende Fachkräfte. Um das Bauen wieder anzukurbeln, haben sich gestern Vertreterinnen und Vertreter der Baubranche und Kommunen im Kanzleramt getroffen. Die Bundesregierung hat beim Gipfel einen 14-Punkte-Plan vorgelegt, mit mehr Förderung und weniger teuren Umweltstandards beim Bauen. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte die Dringlichkeit des Wohnungsbaus.
In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, damit all die jungen Familien, all die Bürgerinnen und Bürger, die nach Wohnungen suchen, auch eine gute Gelegenheit haben, eine zu finden. Und das bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen.
Über die Ergebnisse des Wohnungsbaugipfels sprechen wir jetzt mit Verena Huberts. Die SPD-Bundestagsabgeordnete ist Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Sie war gestern beim Gipfel im Kanzleramt dabei. Guten Morgen, Frau Huberts.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie zufrieden sind Sie denn mit den Ergebnissen des Wohnungsbaugipfels?
Ich bin sehr zufrieden, denn wir haben ja nicht nur gestern gearbeitet, sondern jetzt schon über ein Jahr an Maßnahmen. Aber die 14, die gestern auf den Weg gebracht wurden und ja jetzt auch noch parlamentarisch umgesetzt werden müssen, das ist genau das, was wir jetzt brauchen, um aus dieser Krise am Wohnungsmarkt auch ein Stück weit rauszukommen.
Auf jeder politischen Diskussion wird gesagt, dass Klimaschutz die wichtigste Aufgabe von allen ist. Jetzt wurde aber ein für 2024 geplanter Energiesparstandard für Neubauten abgeräumt. Im Zweifelsfall muss der Klimaschutz dann also wieder zurückstecken. Wie gut gefällt Ihnen das?
Das ist eine Forderung, die ich sehr unterstütze, denn es geht ja bei dem sogenannten EH40-Standard um das Dämmen. Also wie viel müssen wir uns um die Hülle kümmern? Im Neubau haben wir aber schon einen Standard, der gar nicht so verkehrt ist, den 55er. Und wir müssen ja das Gebäude auch als Gesamtgebäude sehen. Also was wird da verbaut? Welche Materialien? Wo kommt aber auch die Energie her? Und ganz klar ist, wir werden die Klimaziele erreichen, aber mit diesem Standard, der jetzt das Bauen noch mal teurer macht, kommen wir auch nicht an.
Ja, aber dieser abgeräumte Standard, den habe ich mir ja nicht ausgedacht, den hat sich ja die Koalition selber in Koalitionsvertrag geschrieben. Und jetzt sagen Sie mir, ja, eigentlich brauchen wir den gar nicht.
Ja, ich finde das ein ganz starkes Zeichen von einer Koalition, dass sie sagt, wir fahren jetzt hier nicht mit dem Kopf durch die Wand, wenn sich Dinge ändern, weil die Krise, die haben wir ja nicht abgesehen. Also, dass wir jetzt die sehr hohen Zinsen haben, auch bedingt durch die Inflation, auch bedingt durch den Krieg, damit einhergehend den Materialengpass, die Fachkräftesituation. Und da müssen wir natürlich gegensteuern. Und ich finde, das ist auch ein mutiges Zeichen zu sagen, da gehen wir dann jetzt auch mal einen anderen Weg.
Es gibt Kritik auch an den Ergebnissen des Gipfels, unter anderem von Stefan Körzel vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Er sagt, die Bundesregierung verliert kein Wort zu besserem Mieterschutz. Es gibt keine zusätzlichen Impulse für den sozialen Wohnungsbau und es fehlen verbindliche Zusagen für die Einführung einer neuen Wohngemeinnützigkeit. Zitat Ende. Müsste auf solche Themen nicht insbesondere die SPD achten?
Ich stimme ihm teilweise zu. Warum nur teilweise? Auf der einen Seite, natürlich müssen wir jetzt beim Mieterschutz auch was machen. Da warten wir ganz dringend darauf, dass Buschmann endlich mal die Vorschläge auch aus dem Koalitionsvertrag umsetzt. Aber bei der Wohngemeinnützigkeit haben wir ja jetzt in diesem 14-Punkte-Papier extra einen Absatz, dass die Wohngemeinnützigkeit, also eine Abkehr vom wer am meisten hat, bekommt die beste Wohnung, also der Markt entscheidet alles, dass wir das nächstes Jahr in Form einer neuen Rechtsform einführen werden, aber nicht nur einführen, sondern sowas muss ja dann auch genutzt werden, also attraktiv sein mit Zuschüssen, mit steuerlichen Erleichterungen, wenn eben ein Vermieter sagt, für mich entscheidet nicht nur die Rendite, sondern es geht hier eben beim Thema Wohnen auch um mehr. Und deswegen ist die Wohngemeinnützigkeit ja auch so ein wesentlicher Bestandteil und der wird nächstes Jahr kommen. Das steht da fest vereinbart. Da können Sie sich auch drauf verlassen.
Die Bundesregierung ist mit dem Ziel angetreten, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Im vergangenen Jahr wurden es nicht mal 300.000. In diesem Jahr, davon gehen alle Experten aus, werden es noch weniger werden. Können wir denn wenigstens hoffen, dass wenigstens im kommenden Jahr dieses Ziel von 400.000 neuen Wohnungen erreicht wird?
Dafür werden wir alles geben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir innovativer, schneller, automatisierter bauen. Und was ich in dem Papier von gestern auch so wichtig finde, wir müssen ja nicht auch immer nur über Neubau sprechen, wenn es auch ungenutzte Bestandsimmobilien gibt, zum Beispiel im Bereich Gewerbe.
Also, Entschuldigung, dass ich Sie ständig an Ihren eigenen Koalitionsvertrag erinnere. Wir müssen nicht ständig über neue Wohnungen reden, aber Sie haben ja 400.000 in den Koalitionsvertrag geschrieben, neue Wohnungen.
Das bleibt unser Ziel, aber wir sagen auch, wir haben ja jetzt Ziele nicht erreicht, also was können wir noch mit rein in die Bütt werfen? Deswegen über 200.000 Gewerbeimmobilien stehen leer, also umnutzen. Also aber auch drüber nachdenken, wo wird eine Dachgeschosswohnung gebaut? Das ist dann wiederum eine neue. Wie können wir aber auch Jung kauft alt befeuern? Ich komme aus Trier, bei mir ist ein sehr ländlicher Wahlkreis. Da steht in Dörfern auch mal ein Haus leer. Wie machen wir das attraktiv, dass das Menschen auch tun? Also die Fragen können wir nicht mit einer Lösung beantworten. Ja, wir brauchen neue Wohnungen, über 400.000, aber wir brauchen auch alles das, was es schon gibt, dass das auch genutzt wird.
Über die Ergebnisse des Wohnungsbaugipfels haben wir mit Verena Huberts gesprochen. Sie ist für die SPD Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Vielen Dank, Frau Huberts.
Danke Ihnen.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Dienstag, der 26. September 2023. Heute haben ein Brian, eine Linda und ein Rudi Geburtstag. Der Brian ist ein legendärer Sänger. Bekannt wurde er in den 70er Jahren als Gründungsmitglied und Sänger der Art-Rock-Band Roxy Music. Heute wird Brian Ferry 78 Jahre alt. Eine US-Schauspielerin feiert, die vor allem durch die Rolle der Sarah Connor in den Terminator-Filmen bekannt wurde. Heute wird Linda Hamilton 67. Und ein deutscher Sportjournalist und Moderator hat Geburtstag. Er war sehr erfolgreicher Eiskunstläufer.
Schlittschuhlaufen kann auch viel Spaß machen ohne waghalsige Sprünge. Nur es kommt auf die ersten richtigen Schritte an und das Material. Und dazu will ich Ihnen jetzt mal ein paar Tipps geben.
Neben seiner Tätigkeit als Sportmoderator präsentiert er seit fast 22 Jahren die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Heute wird Rudi Zerne aus Herne 65 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Eine Mehrheit stimmte beim Volksentscheid 2021 für die Enteignung großer Wohnungskonzerne in Berlin. Es wurden Arbeitskreise und Kommissionen gegründet, aber viel getan hat sich nicht. Jetzt will die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen ein zweites Volksbegehren starten, dieses Mal verbunden mit einem Gesetzentwurf. Um 10 Uhr wird die Initiative auf einer Pressekonferenz über ihre nächsten Schritte informieren.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Nach monatelanger Schließung wird heute der weltbekannte Einstieg Jungsteinturm in Potsdam wieder eröffnet. Es wurden da Bauschäden behoben. Der futuristisch anmutende Turm wurde einst für Albert Einstein und seine Forschung an der Relativitätstheorie gebaut und gilt als revolutionäre Architektur. Kurz vor seinem 100. Geburtstag im kommenden Jahr wird der Einstein-Turm heute feierlich wieder eröffnet. Es findet ein Festakt für das Wahrzeichen des Telegrafenbergs statt. Der Turm dient bis heute als Sonnenteleskop und wird vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam betrieben.
Im weiten Rund.
Heute wird zweimal wichtig Fußball gespielt. Die deutsche Fußballfrauennationalmannschaft versucht im zweiten Spiel der Nations League die Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Dänemark wettzumachen. Das heutige Spiel gegen Island überträgt das ZDF live aus Bochum ab 18.15 Uhr. In der Nations League geht es unter anderem um die Qualifikation für Olympia. Im Anschluss geht es im ZDF weiter mit den Männern und einem späten Spiel der ersten Runde des DFB-Pokals. Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster freut sich auf das Spiel des Jahres gegen den FC Bayern München. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit für die Bayern, aber wer weiß. Das Spiel Preußen Münster gegen Bayern München beginnt um 20.45 Uhr.
Und auf keinen Fall vergessen.
Zu Hause eigenen Solarstrom tanken, das wird ab heute vom Bund gefördert. Im Topf sind bis zu 500 Millionen Euro. Dabei gilt das sogenannte Windhund-Prinzip. Wenn der Fördertopf alle ist, ist er alle. Gefördert werden der Kauf und die Installation einer Ladestation für Elektroautos in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Solarstromspeicher. Laut Verkehrsministerium und Förderbank KfW gibt es einen Investitionszuschuss von bis zu 10.200 Euro. Das ist rund ein Drittel der Gesamtkosten für die Kombination. Ab heute können Anträge online bei der KfW eingereicht werden. Kritik am neuen Förderprogramm kommt vom Verbraucherschutz, weil immer noch ein erheblicher Eigenanteil zu leisten ist.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Hören Sie Radio 1 auch digital. Mit dem Radiostandard von heute. DAB Plus. Mehr Radio.
Er stand unter keinem guten Stern, der Wohnungsbaugipfel im Bundeskanzleramt. Der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GDW und der Verband der Wohnungseigentümer Haus und Grund hatten beide ihre Teilnahme abgesagt. Sie sprachen von einer Showveranstaltung. Auf dem Gipfel hat die Bundesregierung dann ein 14-Punkte-Vorhaben beschlossen, damit mehr gebaut wird. Die Bauindustrie lobte den Vorstoß. Kritik kam hingegen von Sozialverbänden. Einer der Nicht-Teilnehmer, der Präsident des GDW, Axel Gedaschko, fühlt sich mit seiner Absage weiterhin gut.
Es hat sich leider alles bestätigt. Das, was wir so vorher gedacht haben, insbesondere der Punkt bezahlbares neues Bauen im Mietwohnungssektor, ist aus unserer Sicht völlig unzulänglich behandelt worden. Wenn Wohnen ein Menschenrecht ist und dieses Thema, wie wir das stärker anschieben können, das ist einfach zu kurz gekommen.
Soweit Axel Gedaschko vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.
Eins ist klar. Der Dienstagskommentar mit Anke Mürre.
Sie ist stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels. Guten Morgen, Anke Mürre.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist denn aus Ihrer Sicht gestern beim Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt genug rumgekommen oder muss es einen ganz anderen Wumms geben?
Ja, Wumms, ja. Von irgendeinem Wumms, ob nun einfach oder doppelt oder 7,5-fach, kann hier eigentlich nicht die Rede sein, aber es wäre ja auch ganz schön, wenn Olaf Scholz den verbalen Wumms mal im Keller lassen würde, jenseits irgendwelcher Bazooka-Zeitenwende, Deutschland-Pakt-Rhetorik. Sehr konkret kommt dann natürlich auf den ersten Blick so eine Liste mit 14 Punkten zur Lösung der Wohnungskrise daher. Vorgestellt gestern mit seiner Potsdamer Parteifreundin Clara Geiwitz, die sich ja bisher in 2 Jahren Regierung auch nicht groß hinterm Bauzaun hervorgewagt hat. Da würde ich mich allerdings auch verstecken angesichts dieser doch recht mickrigen Bilanz. Die hat nämlich ein eigenes Ministerium bekommen, um endlich zu bauen, bauen, bauen. Von den versprochenen Neubauzielen hat sie aber bisher höchstens die Hälfte erfüllt, Tendenz deutlich sinkend. Und natürlich gibt es dafür auch einige Gründe, für die Geiwitz nichts kann. Von Krieg bis Fachkräftemangel, steigende Baumaterialkosten und Zinsen, das sind einfach keine einfachen Zeiten gerade. Aber an wirklich innovativen Ideen, wie man dieses blumig betitelte Bündnis für bezahlbaren Wohnraum nun mit Leben füllen könnte, ist bisher eben auch wenig zu hören gewesen von allen Seiten. Und dass das, was da nun gestern vorgestellt wurde, gar nicht der große Wurf oder Wumms oder was auch immer sein kann, zeigte sich ja bereits mit der Absage, ihr habt es erwähnt, nämlich vom Verband der Wohnungswirtschaft GDW mit 3000 Mitgliedern, das ist nicht irgendwer, und der Eigentümerverband Haus und Grund, die haben angekündigt, einfach nicht zu kommen, weil die Bundesregierung hier ohnehin nur eine in erster Linie öffentlichkeitswirksame Veranstaltung ausrichtet. Also alles nur eine Politshow, in 14 Akten. Wumms, das hat gesessen und es zeigt natürlich, dass im Bereich Wohnen eigentlich gar nichts gehen kann, weil hier wie in kaum einem anderen Bereich die Interessen der Beteiligten so weit auseinandergehen und die Regulierung quasi unmöglich erscheint. Und dass solche Bündnisse ganz wunderbar für tolle Titel geeignet sind und sonst wenig bringen, haben wir in Berlin zuletzt ja auch gesehen, im hier noch von Franziska Giffey eingerichteten Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen, noch so ein blumiger Titel. Da halten sich überraschenderweise nur die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften an die Vorgaben für Mieterschutz. Und wenn die Privaten die Mieten jenseits der Absichtserklärungen dann doch erhöhen möchten, tja, dann treten sie eben einfach aus dem Bündnis wieder aus, wie kürzlich die Adler Group. Insofern muss man schon fast loben, dass es da gestern nach rund anderthalb Jahren auf Bundesebene überhaupt Ergebnisse gab. Also was steckt drin in den 40 Punkten? Naja, in erster Linie Zugeständnisse an die Baubranche, um die Vorschriften zu senken, Sicherheitsgarantien, billige Kredite, solche Dinge. Aber auch mehr für Familien, also mehr Familien sollen Anspruch auf Neubauförderung haben. Und ganz interessant für Berlin auch, der Umbau von immer weniger gebrauchten Büros zu Wohnungen wird auch gefördert. Ganz nebenbei hat die Ampel aber auch eindeutig die Frage geklärt, wer gewinnt, wenn Bauen gegen Klimaschutz antritt. Das wird nämlich eine der großen Fragen in Zukunft. Überraschung, die Baustandards werden nicht wie geplant erhöht und das, obwohl der Gebäudesektor 40% aller CO2-Emissionen in Deutschland ausmacht. Aber da wollte jetzt wohl wirklich niemand mehr zurück in den Heizungskeller. Tja, die Wohnungskrise lösen kann das selbstverständlich alles nicht, vor allem nicht in Berlin, wo rund 80% der Menschen zur Miete wohnen, denn Maßnahmen gegen steigende Mieten fehlen komplett. Keine Verschärfung der Mietpreisbremse und schon gar keine Renaissance des, man darf den Namen ja kaum noch erwähnen, des Mietendeckels auf Bundesebene, von dem hier immer noch der ein oder andere träumt. Mieter werden alleingelassen mit der Hoffnung, dass, wenn mehr gebaut wird, auch die Mieten wieder runtergehen. Halleluja. In der Innenstadt ziehen die Familien derweil die verzweifelt noch die dritte Hochebene in ihre 2,5-Zimmer-Wohnung ein. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal bei einem Umzug war. Das waren früher immer die besten Partys. Aber für die Mieterstadt Berlin ist die Party leider schon lange vorbei.
Der Dienstagskommentar mit Anke Möhre vom Tagesspiegel. Vielen Dank.
Danke.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit Olivia Newton-John, Schauspielerin. Ich weiß noch nicht, was mein Weg ist. Ich laufe einfach los. Ende der Denkpause.
Die britisch-australische Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John wäre heute 75 geworden. Mit der Denkpause erinnern wir an sie. Morgen sind wir wieder da mit Wach und Wichtig. Sie hoffentlich auch. Bis dahin, tschüss.
Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.